Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, euch zu sehen an diesem verschneiten 2. Dezember. Ich lade euch ein, am Anfang der Predigt eure Bibeln in die Hand zu nehmen. Und wir lesen gemeinsam 1. Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. 1. Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ich bin 1984 in Bulgarien eingeschult worden. Vor genau fast 40 Jahren. Wir waren eine große Klasse mit 21 Jungs und nur 9 Mädchen. Und in der Klasse gab es einen Jungen, seine Eltern waren geschieden. Wahrscheinlich gab es auch andere Eltern in der Klasse, deren Eltern geschieden waren, aber von diesem einen wussten wir, dass sie geschieden sind, weil sein Vater in Los Angeles gelebt hat. Und für einen Junge in Bulgarien Anfang der 80er Jahre, sein Vater in Los Angeles zu leben, das war schon mal eine Sache. Und da habe ich zum ersten Mal in der 1., 2., 3. Klasse diese Überraschungseier gesehen. Zum ersten Mal in meinem Leben. So etwas gab es in Bulgarien nicht. Und noch etwas hat er immer wieder in die Klasse mit reingebracht. Das war ein Videospiel, ein elektronisches Spiel. So Plastikgehäuse mit einem kleinen Screen. Und da waren 4, 5 unterschiedliche Spiele drauf. Man konnte Bienen abschießen oder Blumen pflücken, so solche Geschichten. Oder Frösche treffen. Es waren ganz spannende Spiele für uns. Und in der großen Pause, nach der 3. Stunde, die war 25, 30 Minuten, durfte jeder von uns eine Minute spielen. Da könnt ihr euch mal nicht vorstellen, wie schnell eine Minute vergeht. Und die wichtigste Frage nach dieser eine Minute war: Auf welche Stufe bist du gekommen? Bis zu der 2., 3. Klasse, ich wusste nicht, was das Wort Stufe bedeutet, heißt. Aber da habe ich zum ersten Mal etwas ganz Essentielles mit diesem Wort Stufe verbunden, verknüpft. Und das war schon ein Unterschied, ob du die 4. Stufe erreicht hast, ob du 100 Bienen abgeschossen hast oder nur 20. Heute Morgen möchte ich mit euch über die 2 Glaubensstufen im Abrahams Leben sprechen. Und welche Bedeutung diese Entwicklung im Abrahams Leben für mich heute eine Relevanz hat. Abraham bekommt einen Auftrag von Gott. Du sollst dein Land verlassen, du sollst deine Verwandtschaft verlassen, du sollst deine Familie verlassen. Und du ziehst in ein unbekanntes Land, was ich dir geben werde. Im Prinzip war das aber ein sehr, sehr lukrativer Vertrag. Dieser Gott, der zu Abraham gesprochen hat, war ein neuer Gott, Abraham kannte ihn nicht. Vor Abraham nur Noah hat sich mit diesem Gott unterhalten. Und wir wissen nicht, wie lange zwischen Noah und Abraham an Zeit verstrichen ist. Wir wissen auch nicht, ob Abraham Noah kannte, wie auch immer. Aber der Vertrag war gut. Du verlässt dein Land, dafür bekommst du aber ein neues Land. Du verlässt deine Verwandtschaft, ich werde dich aber zum Vater eine große Sippe machen. Du verlässt deine Familie, aber ich werde aus dir viele Familien hervorgehen lassen. Und das ist ein super Deal mit seinem Gott. Gott, du gibst mir etwas, nachdem du was von mir verlangt hast. Und ich muss mal einfach abwägen, das, was du von mir erwartest, was du von mir abverlangst und das, was ich dafür bekomme, wenn das sich irgendwo in die Waage hält und wenn so einen minimalen 8%igen oder 10%igen Profit da ist, großer Gott, super, wir machen das. Ich werde dich segnen. So geht's los. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber in Bulgarien in den 80er Jahren, es gab nicht eine lebendige Gemeinde, sondern es gab die 15 missionarischen Minuten. So hieß dieses Element im Gottesdienst. 15 missionarische Minuten. Und da sind Leute nach vorne gegangen, um ihre Erfahrungen mit Gott zu erzählen. Und gefühlt 95% der Erfahrungen waren nach diesem Prinzip strukturiert. Ich hatte Schwierigkeiten in meiner Fabrik mit dem Sabbat. Mein Chef wollte, dass ich am Sabbat arbeite, aber ich bin standhaft geblieben. Ich habe gesagt, nein, am Sabbat arbeite ich nicht. Ich wurde gefeuert, aber 2 Wochen später habe ich einen neuen Job bekommen. Jetzt verdiene ich noch mehr Geld und ich habe den freien Sabbat. Und wir haben alle geklatscht. Natürlich haben wir nicht geklatscht, weil es in Bulgarien in die Gemeinde war, nicht klatschen durfte. Aber alle haben gejubelt. Yes, jawohl, super, das ist sehr, sehr gut. Du hast etwas für Gott aufgegeben. Du hast etwas geopfert und Gott hat dich reichlich gesegnet. Oder eine andere Geschichte. Hier wird es noch schwieriger. Ich bin als einziger in meiner Familie Adventist geworden. Meine ganze Familie hat mich ausgeschlossen. Ich war ganz allein. Aber nachdem ich mich taufen ließ, hat mir Gott eine große adventistische Familie gegeben, sogar eine hübsche Frau, neulich vor 10, 12 Jahren hat ein Missionar das hier in München erzählt. Schaut mal, ich habe mal so viel für Gott aufgegeben und schaut mal euch diese Blondine an. Das ist meine Frau. Super, sehr gut. Ich habe etwas aufgegeben und Gott beschenkt mich reichlich dafür. Ich habe mir vor 3, 4 Jahren einen Kommentar auf Englisch gekauft. Das ist diese New International Version Kommentarreihe. Und ich habe angefangen mit dem ersten Buch Mose, weil ich als Kind die Geschichten von Abraham, Isaac und Jakob und Josef immer toll fand. John Walton ist der Autor dieses Kommentars und morgens habe ich mir immer wieder versucht, so einen Teil des Kapitels zu lesen. Und dann, im Kapitel 12, beschreibt der Autor dieses Kommentars genau diese Erfahrung, die ich mit euch oder vor euch gerade geschildert habe. Und er stellt eine ganz, ganz wesentliche Frage. In Bezug auf den Segen Gottes, bist du eine Zisterne oder ein Aquädukt? Ich kann das anders umschreiben. Bist du ein Segenssammler oder bist du ein Segensvermittler, Spender? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Als ich vor circa 10 Jahren in Israel gewesen bin, habe ich die Zisternen unterhalb von Masada gesehen. Die Leute haben sich gut vorbereitet im Falle einer römischen Belagerung, und die Belagerung kam. Und die Zisternen waren so gut isoliert und so gut gemacht, dass jeder Regentropfen dorthin abgeführt wurde, und die hatten genug Wasser zum Trinken. Und in Caesarea habe ich auch das Aquädukt von Pilatus gesehen. Was ist ein Aquädukt? Das ist ein großes bauliches Konstrukt. Und die Aufgabe des Aquäduktes ist, Wasser von A nach B zu transportieren. Und dann sagt der Autor dieses Kommentars: Bist du eine Zisterne oder bist du ein Aquädukt? Und Abraham ist mit der Idee nach Kanaan aufgebrochen: Ich werde so viel Segen wie möglich sammeln. Und Gott hat ihn gesegnet und gesegnet und gesegnet. Bei einem Punkt wurde er nicht gesegnet. Bei einem einzigen Punkt musste er 25 Jahre lang warten. Und das war die Geburt seines Sohnes Isaak. Hier mache ich eine kurze Pause. Ich möchte euch nicht ärgern, überhaupt nicht. Aber ich möchte euch mal nur erzählen, was ich in einem Hauskreis vor lange, lange Zeit erlebt habe. Wir haben uns versammelt, uns über den Segen Gottes uns unterhalten. Und dann der Leiter dieses Hauskreises hat eine ungewöhnliche Frage gestellt. Stell dir vor, es gibt keine neue Erde, kein ewiges Leben. Würdest du trotzdem an Gott glauben? Gott, Jesus Christus, alles andere bleibt das Gleiche. Nur es gibt keine Belohnung eines Tages. Würdest du trotzdem an Gott glauben? Wäre dir Gott trotzdem wichtig? Diese Frage hat mich jahrelang beschäftigt, und diese Frage hat mich auch jahrelang geärgert. Und ich werde euch sagen, warum. Weil schließlich, ich bin so sozialisiert, du glaubst an Gott, du gehst in die Gemeinde und eines Tages kriegst du die Belohnung. Und zum ersten Mal in meinem Leben wurde ich mit einem neuen Gedanken konfrontiert. Würdest du Gott lieben, würdest du beim Gott bleiben, auch wenn es keine Belohnung gibt. Und spannenderweise, diese Frage ist nicht eine neue Frage, die jetzt neulich gestellt wurde im 21. Jahrhundert, sondern diese Frage mit der Belohnung und mit dem Vertrauen auf Gott und so weiter ist schon Abraham gestellt worden. Nicht so in dieser direkten Form, sondern in einer noch direkteren. In 1. Mose 22, Vers 12 steht Folgendes geschrieben. 1. Mose 22, Vers 12. Und der Herr sprach, der Engel des Herrn, Entschuldigung, nicht der Herr, sondern der Engel des Herrn. Er sprach, 1. Mose 22, 12. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Das ist eine sehr, sehr gravierende Erfahrung im Leben von Abraham. Wahrscheinlich die schwierigste in seinem Leben. Ellen White schreibt in Patriarchen und Propheten: Die größten Herausforderungen in unserem Leben kommen in den jüngeren Jahren, wo wir immer noch Kraft haben, um sie zu tragen und zu ertragen. Bei Abraham kam die größte Herausforderung eher gegen Ende seines Lebens, wo die Kräfte langsam nachließen. Abraham soll sich entscheiden im Kapitel 22, diese bekannte Geschichte von Isaak und dem Berg Moria. Er soll sich entscheiden zwischen dem Segen und dem Segensgeber. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Wofür entscheide ich mich? Bleibe ich bei dem Segen, den mir Gott gegeben hat? Es ist nicht vom Teufel. Nein, Gott hat mir diesen Segen gegeben. Oder bleibe ich bei Gott als der ultimative Segensgeber? Es ist eine herausfordernde Geschichte. Und ich muss sagen, in der Bibel ist das, was Abraham passiert ist, keine andere Person geschehen. Wahrscheinlich Hiob musste mit so einer ähnlichen Situation klarkommen, nur Hiob hat seine Kinder nie geopfert, sondern sie sind gestorben. Nur Abraham stand in dieser außergewöhnlichen Situation, Position, wo das Kleingedruckte in dem Vertrag, und das steht hier in 1. Mose 12, 2, ich werde dich segnen, aber du sollst ein Segen sein. Wie konnte Abraham ein Segen sein für die ganze Welt? Nur, wenn er den Segensgeber vor dem Segen gestellt hat, hätte in seinem Leben. Ich bin nicht dafür bekannt, Ellen White viel zu zitieren, aber heute mache ich mal eine Ausnahme. Im Buch Das Leben Jesu, im Kapitel Gethsemane, schreibt sie Folgendes. Die Stellung Jesu war jetzt eine andere als je zuvor. Sein Leiden lässt sich am besten mit den Worten des Propheten Zacharia ausdrücken. Schwert, mach dich auf über meinen Hirten, über den Mann, der mir der Nächste ist, spricht der Herr Zebaoth. Als Vertreter und Bürger der sündigen Menschen litt Christus unter der göttlichen Gerechtigkeit, deren ganzen Umfang er nun in Gethsemane erkannte. Bisher war er ein Fürsprecher für andere gewesen. Jetzt sehnte er sich danach, selbst ein Fürsprecher zu haben. Als der Heiland fühlte, dass sein Einssein mit dem himmlischen Vater unterbrochen war, fürchtete er in seiner menschlichen Natur, unfähig zu sein, den kommenden Kampf mit den Mächten der Finsternis zu bestehen. Schon in der Wüste der Versuchung hatte das Schicksal des Menschengeschlechts auf dem Spiel gestanden. Doch Jesus war Sieger geblieben. Jetzt war der Versucher zum letzten schrecklichen Kampf gekommen, auf den er sich während der dreijährigen Lehrtätigkeit des Herrn vorbereitet hatte. Alles hing von dem Ausgang dieses Kampfes ab. Verlor Satan, dann war seine Hoffnung auf die Oberherrschaft gebrochen, die Reiche der Welt wurden schließlich Christus gehören. Er selbst würde überwältigt und ausgestoßen werden. Ließe sich Christus aber überwinden, dann würde die Erde Satans Reich werden und das Menschengeschlecht für immer in seiner Gewalt bleiben. Die Folgen dieses Streites vor Augen war Christi Seele erfüllt von dem Entsetzen über die Trennung von Gott. Satan sagte dem Herrn, dass er als Bürger für die sündige Welt ewig von Gott getrennt wäre. Er würde dann zu Satans Reich gehören und niemals mehr mit Gott verbunden sein. Das war die größte Herausforderung vor Jesus Christus in Gethsemane. Nicht die Schmerzen am Kreuz waren das größte Thema für ihn, sondern die Möglichkeit für immer und ewig von seinem himmlischen Vater getrennt zu werden. Mehr hatte der Teufel in seiner Versuchungskiste nicht im Angebot. Das war das Ultimative. Und das, was Abraham im Alten Testament mit seinem Sohn auf dem Berg Moria erlebt hat, war ansatzweise die einzige menschliche typologisch gesehen menschliche Erfahrung, die dem ähnlich wäre, was Jesus Christus in Gethsemane und später am Kreuz von Golgatha erlebt hat. Abraham sollte ein Segen für die ganze Welt sein. Ihm wurde die Frage gestellt, was liebst du mehr, meinen Segen oder mich als Segensgeber? Jesus Christus sollte der Erlöser und ist der Erlöser des ganzen Universums geworden. Ihm wurde die Frage gestellt, bist du bereit, dein Einssein mit dem Vater aufs Spiel zu setzen, um dich für die ganze Menschheit zu opfern? Liebe Geschwister, wir reden über Dinge, die auf dem Champions League-Niveau sind, sogar obendrauf. Ich kann euch ehrlich sagen, ich persönlich spiele auf diesem Niveau nicht. Diese Liga ist zu hoch für mich. Ich fand es interessant, wenn andere fähige Leute, fähiger als ich, darüber schreiben. Und das, was sie geschrieben haben, in dem Kommentar, hat mich herausgefordert. Ich bin immer noch auf dem ersten Niveau. Ich versuche zu kalkulieren, wie viel opfere ich, wie viel bekomme ich dafür. Und ich muss euch sagen, wenn ich mein Leben zurückschaue, ich habe eine Menge an Segen bekommen. Deswegen tut das eine oder andere kleine Opfer nicht immer weh. Ich sage mir, immerhin ist mein Konto, Segenskonto im Plus. Bei Abraham ist es anders gewesen. Bei Jesus Christus noch mehr. Einige Gedanken, einige Fragen möchte ich euch am Ende mitgeben. Erstens, man kann ein Segen für den anderen sein, nur wenn er bereit ist, auf den Segen zu verzichten. Es hört sich ein bisschen unlogisch an, aber so verstehe ich diesen Text. Ich kann nur ein Segen für den anderen sein, wirklich ein Segen, wenn ich lieber den Segenspender so hoch halte und nicht den Segen, den ich von ihm bekomme. Wenn der Segen Gottes mir wichtiger ist als Gott selbst, habe ich wahrscheinlich etwas nicht richtig verstanden. Zweitens, Glaube ist keine Frage des Verhaltens allein. Glaube geht tiefer und hinterfragt unsere tiefsten verborgenen Motive. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, in der Jugendzeit, wahrscheinlich war es hier in Deutschland, wenn ich so mit älteren Geschwistern spreche, vor 50, 60 Jahren ähnlich, es wurde Verhalten belohnt und Verhalten korrigiert, bestraft. Das ist, was wir sehen. In manchen Ländern ist es wahrscheinlich immer noch so, in den Gemeinden. Hier geht es ein bisschen tiefer. Es gibt manchmal falsches Verhalten, nominell gesehen, und richtige Motive. Und bei den Pharisäern, über die wir heute ein bisschen geredet haben in der ersten Stunde, es gibt auch ein tolles Verhalten nach außen und dreckige, aber richtig dreckige Motive, auch im religiösen Kontext. Das eine und das andere können kongruent sein. Wie sagt man kongruent? Also deckungsgleich, danke. Deckungsgleich sein, müssen es aber nicht. Und schließlich die letzte Frage, die mich beschäftigt. Bin ich eine Zisterne oder ein Aquädukt? Was ist mein Segensverständnis von Gott und von meiner Beziehung zu Gott? Und allein, dass wir heute hier sitzen, zeigt mir, dass unsere Zisterne nicht sehr leer ist. Ja, es gibt noch was zu erwarten, aber die Zisterne ist einigermaßen gut gefüllt. Wir sind gesund, wir leben in einem wunderschönen Land. Wir haben die Gemeinde, wir haben die Freiheit, uns zu versammeln. Wir haben so viel Segen von Gott bekommen. Wo sind die Momente in meinem Leben, wo ich bereit bin, auf eine natürliche Art und Weise, hier rede ich nicht von Missionieren, versteht mich gut, sondern auf eine natürliche Art und Weise, das abzugeben oder ein Stück davon abzugeben, was ich von Gott bekommen habe. Die zwei Stufen, Glaubensstufen in Abrahams Leben. Ich wünsche euch einen entspannten, angenehmen, winterlichen Sabbatnachmittag. An dieser Stelle sage ich Amen. Vater im Himmel, wir vertrauen dir, dass das, was du in unserem Leben angefangen hast, auch zu Ende führen wirst. Wir legen alle unsere Fragen und Sorgen und Probleme vor dich hin und bitten dich immer wieder um deinen Segen und wir bekommen ihn. Danke dafür. Bitte, großer Gott, hilf uns, unser Leben, unsere Beziehung zu dir nicht nur durch den Segen, den wir von dir, durch dich empfangen, motiviert wird, sondern durch die Erkenntnis und durch die innere Gewissheit, wie wertvoll dein Opfer am Kreuz für uns ist und wie sehr du uns lieb hast. Wir legen alles in deine Hand und bitten dich jetzt um Schutz und Bewahren, wenn wir nach Hause fahren, ob mit den öffentlichen oder mit dem eigenen Auto, und schenk uns noch eine gesegnete Woche. Wir legen alles in deine Hand und bitten dich um deinen Segen. Amen. Amen.